Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Universumseffekt. Heute geht es um das Thema Seelen, also erdgebundene Seelen, die aus irgendeinem Grund noch hier rumhängen, sage ich mal, und noch nicht ins Licht gegangen sind. Und wenn du mir folgst, dann hast du bestimmt schon mitbekommen, dass das ein für mich faszinierendes Thema ist und dass ich damit auch in irgendeiner Form ständig zu tun habe. Sei es, dass ich irgendwie auf Seelen treffe, mit denen ich dann arbeite, oder sei es über die Geomantie oder ja, also ich glaube, das sind so die beiden Hauptthemen. Aber auf jeden Fall hat mich das auch schon früher in irgendeiner Form immer wieder erreicht, dieses Thema. Und auch jetzt durch die Geomantie ist es einfach nochmal viel präsenter geworden. Und es scheint irgendwie so zu sein, dass ich da auch einen, sag ich mal, besonderen Zugang habe. Also nicht besonders im Sinne, das kann ich irgendwie, dafür bin ich irgendwie auserwählt oder das können andere nicht oder so, überhaupt nicht, sondern dass das einfach etwas ist, was mir relativ leicht fällt oder wo ich vielleicht früher schon viel damit zu tun hatte, in einem anderen Leben oder so. Oder weiß ich nicht, ich bringe da anscheinend irgendwelche Komponenten mit, die dafür irgendwie geeignet sind oder ja, weiß ich nicht genau, wie ich das sagen soll, aber irgendwie haben wir da so ein Ding, die Seelen und ich. Ich bin da sicherlich auch nicht die Einzige, also es gibt ja auch ganz viele andere Menschen, die da ja einfach diesen Zugang irgendwie haben oder ihn halt einfach nutzen, so. Also ich denke, jeder hat den und jeder in irgendeiner Form. Und weil dieses Thema jetzt noch mal präsenter geworden ist, dadurch, dass ich jetzt den zweiten Teil meiner Geomantie-Fortbildung gemacht habe, ist es jetzt irgendwie Zeit, darüber zu sprechen. Und zwar habe ich mir das so gedacht für die heutige Folge, dass ich ein bisschen was erzähle, was bei der Geomantie-Session am letzten Wochenende so passiert ist, was danach so passiert ist, und ein weiterer Schwerpunkt soll ein Gespräch mit meiner Katze Nala sein, weil ich nämlich heute Nacht ein bisschen verzweifelt war und sie dann einfach angefunkt habe und sie zum Glück innerhalb von Sekunden die Situation für mich entschärft hat und sowohl Jason als auch ich gut schlafen konnten und sie mir da in der Nacht auch schon, wo ich so im Halbschlaf war, so ein paar Sachen gesagt hat, die mir neu waren in Bezug auf Seelen. Und dann dachte ich so, oh, ich möchte da heute mit ihr nochmal ins Gespräch gehen und einfach mehr lernen und verstehen, weil ich glaube, immer dann, wenn wir mehr verstehen, können wir zum einen bewusster und besser interagieren und zum anderen verlieren wir auch Angst. Weil tatsächlich ist es jetzt so, dass seit dem Wochenende ich Angst empfinde, nachts. Und wenn die Seelen auftauchen, das hatte ich früher phasenweise und jetzt im ersten Teil der Geomantie-Ausbildung hatte ich das gar nicht. Und jetzt ist das wieder verstärkt gekommen und ich weiß aber, dass ich keine Angst haben brauche. Ich weiß aber auch, dass es da viel zu lernen gibt und hab das jetzt auch noch mal ein bisschen besser durch das Gespräch mit Nala verstanden, dass wenn wir da so völlig unbedarft rangehen, dann geht das zu einem gewissen Grad. Aber wenn wir dann anfangen, tiefer in diese Welten einzudringen, dann ist es schon gut, wenn auch das Wissen zu dem, wie diese Welten funktionieren und was wir da machen, ein bisschen mitwachsen darf und sich vor allem die eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln dürfen. Nicht nur im Sinne von, ich spüre jetzt mehr, sondern auch im Sinne von, okay, und wie nutze ich das jetzt? Also wie gehe ich damit um? Na, wie wenn wir jetzt, keine Ahnung, ich kann nicht malen, ne? Also vor allem nicht gut, aber ich denke mal, wenn jetzt jemand zeichnen lernt oder malt oder so, dann ist es eine Sache, einfach zu malen, da kommt dann schon irgendein Bild raus, oder halt so seinen eigenen Stil zu entwickeln und auch Fähigkeiten, wie man, was weiß ich, Schatten richtig aufmalt oder die Proportionen korrekt darstellt oder den Winkel oder so. Ja, also als Beispiel. Ja, von dem her ist das gerade eine sehr lehrreiche Zeit für mich. So, jetzt nehme ich dich aber mal ein bisschen mit in das, was eigentlich so passiert ist. Wir haben an zwei verschiedenen Orten in der Gruppe gearbeitet. Einmal in dem Haus und auf dem Grundstück von einer Teilnehmerin von uns und einmal Haus und Grundstück von Janika. Janika ist ja unsere Kursleiterin von Das Buddy-Prinzip und ich glaube, du kennst Janika entweder schon selbst oder hast schon viel über mich von ihr gehört. Und das war einfach krass intensiv, also auch dadurch, dass wir in der Gruppe gearbeitet haben und dadurch, dass wir auch so viel Raum für die Tiefe gegeben haben. Und ich hatte schon den Eindruck, dass einfach dadurch, dass wir in der Gruppe waren, sich das Ganze auch nochmal potenziert hat. Was auch anders ist, dadurch, dass ich in einer Gruppe war und ich war auch noch so ein bisschen krank, dadurch war ich nicht so in meiner Präsenz wie sonst. Also ich war nicht so stark da, nicht so in meiner Ausstrahlung oder so in, ja, in einfach in meiner Art, wenn ich aktiviert bin, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass ich dann ja auch mit anderen zusammengearbeitet habe, was mega ist, aber anders ist, habe ich natürlich auch, bin ich öfter in so einen passiveren Part gegangen oder in einen haltenden Part, weil es halt immer so ein Spiel ist, ne? Wer jetzt gerade welchen Impuls hat und wer dann wie mitarbeitet und wer sich zurücknimmt und dann wieder einbringt. Und ich glaube, das kann auch nochmal dazu beigetragen haben, dass ich manche Dinge vielleicht anders wahrgenommen habe und auch andere Dinge mit mir passiert sind, als wenn ich das ganz alleine gemacht hätte und dann dementsprechend auch anders in der Verantwortung für mich die ganze Zeit gewesen wäre. Weil was danach passiert ist, okay, jetzt hole ich ein bisschen vor, aber trotzdem, ist, dass ich mit manchen Themen auf einer doch sehr persönlichen Ebene plötzlich in Kontakt gekommen bin, die dann sehr lange, also es ist fast eine Woche her jetzt und es ist immer noch spürbar, nachwirken und mich auch so ein bisschen, naja, verunsichern würde ich nicht sagen, aber einfach nochmal so manche Komponenten in meinem Leben irgendwie verstärken, denen ich sonst weniger Fokus gebe oder die ich nicht so nah an mich ranlasse. Und ja, es sind einfach auch wieder so, wie ich vorher schon gesagt habe, so ein paar andere Ängste wieder da. Ja, dort hatte ich natürlich auch sehr viel mit Seelen zu tun. Also ist ja zum einen logisch, weil es eine Geomantie-Session ist. Da hat man halt automatisch viel mit Seelen und Seelenanteilen und Abdrücken aus der Vergangenheit zu tun. Aber zum anderen hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich da irgendwie so ein bisschen den Bezug zu habe anscheinend. Und ich hatte am ersten Tag mit einer Kinderseele gearbeitet, was ich auch insofern interessant fand, dass ich in letzter Zeit sehr häufig mit Kinderseelen in Kontakt gekommen bin. Am zweiten Tag war es dann heftig Teil 1. Da habe ich im Dreierteam gearbeitet mit Sophie und Janika. Sophie ist da ähnlich wie ich, aber trotzdem auch ganz anders. Schon allein, glaube ich, dadurch, dass sie Projektorin ist und nicht manifestierende Generatorin. Aber sie ist eben auch, hat auch einen sehr starken Zugang zu Seelen. Und Janika kam dann noch mit dazu, was auch wirklich super gut und wichtig war, weil ja, wir uns einfach zu dritt sehr gut ergänzt haben und ich für mich auch noch mal einiges lernen konnte. Und auch manches beobachten konnte. Das war irgendwie echt super. Und es ging dann so los, dass wir eben in dem Haus von Dorte, das ist die eine Teilnehmerin, waren. Und nachdem wir eben so ein bisschen drüber erfahren haben, was da so los ist, mit welchen Themen sie so zu tun hat und auch die Familie zu tun hat, sind wir so ausgeschwärmt, ja, und haben quasi geschaut, wo zieht es uns hin. Also am Anfang sind wir so ein bisschen in der Gruppe losgegangen um auch so gegenseitig so ein bisschen das Feedback zu spüren. Okay, spürst du das auch hier? Was spürst du? Spüre ich das? Also, dass man da jetzt nicht ganz nur so alleine ist, sondern dass wir eben in der Gruppe uns gegenseitig unsere Wahrnehmungen erzählt haben. Und dann hat sich das aber relativ schnell so aufgeteilt, ne? Dass so sich die Gruppen angefangen haben zu bilden und manche waren dann irgendwie im Garten, manche waren dann in der Küche, manche waren dann hier und da und so. Und es hat sich dann irgendwie sofort ganz natürlich ergeben, dass ich mit Sophie zusammen so losgezogen bin und wir dann in manchen Bereichen eben so gemeinsam uns erzählt haben, was wir wie wahrnehmen, was auch insofern total cool ist, sich da so austauschen zu können, weil es zum einen gerade am Anfang irgendwie nochmal so eine Bestätigung ist. Also, ne, also ich zumindest zweifle dann gern auch nochmal an dem, was ich da so wahrnehme, obwohl es sich voll logisch und natürlich anfühlt. Und zum anderen entsteht dann so ein Bouncen und durch das, was die andere sagt, tut sich dann bei mir nochmal was auf und andersrum wahrscheinlich auch. Also das war richtig cool. Und ich bin dann relativ schnell an der Kellertür gelandet und es hat mich da tatsächlich so ein bisschen magisch hingezogen. Ich war mir aber nicht sicher, ob wir da reingehen dürfen und dann bin ich zurück zu Dorte und habe sie eben gefragt und sie so, ja, das war mir eh schon klar, dass du da landest mit Sophie, was ich irgendwie total lustig fand, dass sie das so, also lustig ist das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass sie von vornherein dieses Gefühl hatte, dass das unsere Baustelle sein wird und ich mich halt total magisch davon angezogen gefühlt habe und Sophie anscheinend auch. Und wir haben dann eben in der hintersten Kellerecke richtig lange und intensiv gearbeitet, eben auch mit Janika zusammen. Ich habe das Gefühl, ich kann und will da immer noch nicht im Detail drüber sprechen. Normalerweise, wie gesagt, ist es so gewesen bisher, wenn ich mit ihnen gearbeitet habe, dass ich da recht unbeteiligt war. Also, ne, ich habe wie so im Coaching, so, ne, man hört das an und man fühlt das auch auf gewisser Ebene, aber ein bisschen weiter außen gelagert, nicht so tief im Inneren und kann dann eben da sehr professionell mit umgehen. Und dieses Mal ist es tatsächlich passiert, dass diese professionelle Ebene nicht ganz so gewahrt wurde und es irgendwie voll tief in mich reingegangen ist an manchen Stellen. Und ich weiß nicht, ob das der Grund ist oder ich habe das Gefühl, wenn ich da jetzt drüber spreche, dann vielleicht ist es einfach noch zu früh, dass dann manche Sachen wieder verstärkt werden, die jetzt aber gegangen sind oder so. Ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall erzähle ich jetzt einfach nur so ein paar Ausschnitte. Ich muss mal so gucken, wie ich das jetzt sagen kann. Es ging auf jeden Fall. Boah, krass, es fällt mir so schwer, darüber zu sprechen. Sagen wir, es war einfach eine Konstellation aus zwei verschiedenen Seelen, die da miteinander Erfahrungen gemacht haben, wobei die eine Seele misshandelt und festgehalten wurde und die andere Seele der Peiniger war, also in Menschenform natürlich alles. Und die Oma, die dort auch gelebt hat, die hat das gewusst und hat das geschützt. Also hat nicht darüber gesprochen und hat das zugelassen. Und das, was da passiert ist zwischen diesen beiden Personen, hat sich zusätzlich noch ganz schön durch die Ahnenreihe gezogen. Also es war etwas, was immer wieder und auch immer wieder an diesem Ort ausgeübt wurde. Und dann kam noch dazu, dass diese gewaltausübende Seele, die Opferseele, Opfer ist nicht so ganz das richtige Wort, weil es ja trotzdem irgendwie Teil des Seelenplans war, aber ich glaube, dann weißt du, wovon ich so spreche. Also die Gewaltausübende hat die andere mit in den Tod genommen. Auf eine für mich extrem brutale Art. Und das ist so interessant, dass ich das als so brutal empfunden habe, weil ich lese ja ohne Ende Mordgeschichten. Ja? Also ich bin ja da, das macht mir gar nichts. Und ich habe auch das Bedürfnis, ich will das immer wieder lesen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich gespürt habe, wie das für diese beiden Seelen war und das irgendwie so tief in mir drin spürbar war, war das für mich wirklich schwer zu erleben. So, das einfach zu spüren und mitzubekommen. Diese Art, wie dieser Tod vollzogen wurde, also es war, ist für mich irgendwie extremst brutal und unfassbar eigentlich. Und das war eben auch nochmal neu an diesem Wochenende, dass ich nicht nur mit einer Seele gearbeitet habe, die mir so ein bisschen ihre Themen gezeigt hat, ich die so ein bisschen gesehen habe und ihr einfach geholfen habe, ins Licht zu gehen, sondern ich habe wirklich viel mehr mitbekommen von der Geschichte und viel mehr von den damit verbundenen Emotionen und Erlebnissen und Verstrickungen und Auswirkungen. Also, und das ist einerseits halt total faszinierend, dass das überhaupt geht und andererseits aber auch ein bisschen heftig, zumindest so, wie ich aktuell damit umgehe. Ich werde das bestimmt noch sehr viel besser lernen und dann wird es sich wieder verändern. Aber dass man halt an einen Ort gehen kann, von dem man nichts weiß und dass sich dann diese Geschichten offenbaren und dass man dann eben nicht nur weiß, ah ja, da ist eine Seele, ah okay, die hat sich vielleicht noch erhängt oder ist so und so gestorben und hat vielleicht das und das irgendwie grob erleiden müssen, sondern so richtig den Film dazu zu bekommen. Also was ist da eigentlich passiert? Das ist schon abgefahren. Ja, also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Das war also Seelenteil heftig Nummer 1. Und dann kam am nächsten Tag auf dem Grundstück von Jannika Seelenteil heftig Nummer 2. Also auch so krass für mich. Hat mit Nationalsozialismus zu tun. Ich habe als Kind und als junge Jugendliche mich sehr viel damit beschäftigt. Hat vielleicht auch ein bisschen mit unserer Familie zu tun, weil die Familie von meinem Vater, also meine Großeltern väterlicherseits, die waren sehr gegen den Nationalsozialismus, also auch währenddessen, und haben da versucht, auf ihre Art und Weise dagegen anzugehen oder zu helfen. Sie haben auch Juden geholfen, nicht so super dramatisch mit richtig, weiß ich nicht, irgendwie Untergrundbewegung oder so, das nicht. Mein Opa hat auch wohl an einer Stelle sich mal dagegen entschieden, wo er die Macht gehabt hätte, einen Anschlag auf Hitler zu verüben. Trotzdem war einfach das Bewusstsein irgendwie da, dass das, was da passiert, absolut nicht in Ordnung ist. Und meine Oma hat viel davon auch erzählt, was mir den Zugang dazu, glaube ich, auch nochmal erleichtert hat. Und es hat mich einfach fasziniert. Ich habe so viele Bücher gelesen. Ich habe mich mit Anne Frank wahnsinnig verbunden gefühlt. Ich habe dann auch ein Tagebuch geführt, das ich an Kitty geschrieben habe. Sie hat auch an Kitty geschrieben oder ich habe mich dadurch inspirieren lassen. Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall hat mich das immer so geschockt und trotzdem musste ich mehr davon bekommen, erfahren, wie das sein kann, dass Menschen sich gegenseitig so etwas antun, wie so etwas sich entwickeln kann, wie so eine große Bewegung entstehen kann. Und hatte jetzt aber wirklich die ganzen letzten Jahre gar nichts mit dem Thema zu tun und durch das Arbeiten auf dem Hof, wo Jannika aktuell wohnt, ist das so krass wieder hochgekommen. Und es war eben ähnlich wie in diesem Keller. Ich habe eben nicht nur die Geschichte gelesen und natürlich irgendwelche Emotionen dazu empfunden, aber irgendwie so ein bisschen außerhalb von mir, sondern ich habe das so in mir gespürt. Und ich habe ja auch für das, was da passiert ist, teilweise Energien transformiert. Erzähle ich gleich noch ein bisschen. Und das hat also mich irgendwie so intensiv mit diesem geschichtlichen Feld verbunden, dass ich wirklich in der Nacht danach ein bisschen crazy Sachen erlebt habe. Also auch in der Nacht nach Dorte, als wir da in dem Keller gearbeitet haben, unter anderem, hat mich auch eine Seele besucht, die auch Suizid begangen hat. Aber mit der konnte ich ganz gut umgehen so. Und die, die in dem Haus geschlafen haben, weil ein paar von uns haben dort übernachtet, die haben unabhängig voneinander auch eine Moorleiche gehabt, inklusive einer Fliege, die wie bei einer Leiche immer in ihre Gesichtskörperöffnungen eindringen wollte. Also bei allen, die dort geschlafen haben. Es war echt sehr interessant. Und das hatten wir ja auch schon mal öfter, ich glaube auch hier irgendwo behandelt, dass wenn wir mit Seelen in Kontakt sind oder wenn wir mit ihnen gearbeitet haben oder wenn wir sie einfach sehen können oder unsere Sinne dafür an sind, dann wirken wir manchmal wie so ein Leuchtfeuer und dann begegnen uns mehr Seelen, beziehungsweise wie ich jetzt angefangen habe zu lernen, wir nehmen sie einfach anders wahr und es entstehen unterschiedliche Sogwirkungen. Und in der zweiten Nacht, nachdem ich mit jüdischen Seelen in Kontakt war, die doppelt verraten wurden und in einem Schock eingefroren waren, habe ich so, ich habe ganze Züge von Seelen gesehen. Ich habe so gemerkt, wie die so alle auf mich zuströmen. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, der Ort, wo ich jetzt wohne aktuell und wahrscheinlich auch noch länger, soweit ich weiß, war da relativ viel los im Zweiten Weltkrieg. Also es gab wohl so eine Fliegerstation, die allerdings nur ganz kurz in Betrieb war, aber trotzdem wurde die eben gebaut. Und ich glaube, es gab auch einiges an SS-Stationen und es gibt auch eine Gedenkstätte. Ich weiß noch nicht so viel darüber. Ich wusste, dass ich da auf jeden Fall mal hingehe, aber war noch nicht so der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, ich weiß auch warum. Das heißt, ich vermute mal, dass dort auch Juden in irgendeiner Form gesammelt und wahrscheinlich auch vernichtet wurden. Und es gab einfach sehr viel Militär in dieser Gegend, die da auch stationiert waren, wohl auch noch nach dem Krieg längere Zeit und so. Also ist irgendwie geschichtlich damit auf jeden Fall krass verbunden. Und es ging dann los, dass sich, ich weiß es nicht wie viele, aber so ein paar Seelen angefangen haben zu zeigen. Ich war aber auch echt nicht ready und überhaupt in der Lage, mich da jetzt drum zu kümmern. Und habe dann ein Christuslicht hingestellt, habe das sogar, glaube ich, entweder ganz in die Ecke von meinem Zimmer, meinem Schlafzimmer oder sogar außerhalb vom Schlafzimmer hingestellt, weil ich einfach gemerkt habe, oh, ich kann nicht, ich brauche irgendwie meinen Raum. Und habe dann aber gemerkt, so scheiße, das geht jetzt hier in der ganzen Gegend irgendwie los, dass die sich melden, dass ich die spüre, dass ich mit denen irgendwie, dass ich die sehen kann von meinem inneren Auge, wirklich wie so dunkelgraue Schwaden fast schon, also so Gruppenwolken mit vielen einzelnen Seelen, die so in der Gruppe irgendwie so ein Strom anfingen zu strömen und da ja halt auch irgendwie was wollten. Und ich habe dann einfach angefangen, an unterschiedlichen Stationen in unserem Dorf und auch außerhalb und auch da, wo ich spüren konnte, dass da diese Gedenkstätte ist, Christuslichter aufzustellen, ohne Ende, teilweise riesengroße, und aber gesagt habe, ich kann nur das machen und alle, die für die es jetzt möglich ist, damit zu gehen, die dürfen gehen. Und ich mich dann da zum Glück irgendwie ausklinken konnte und dann konnte ich auch wirklich spüren, wie es leichter geworden ist, also wie doch einige Seelen da schon gehen konnten. Also für mich konnte ich dann die Situation da irgendwie relativ gut klären, aber ich spüre einfach trotzdem, dass mein Fell total angebunden ist noch an diese Felder und da ist einfach so viel Entsetzen drin, so viel Leid, so viel Fassungslosigkeit, so viel Schmerz auf allen Ebenen. Es ist einfach heftig, damit in Kontakt zu stehen, so für mich. Und das wirkt halt noch so nach. Und ich weiß auch, wir stehen da gerade noch recht intensiv im Austausch, dass auch bei vielen anderen aus der Gruppe die Sachen nachwirken, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also da ist schon einiges in the making und ich glaube, wir dürfen da alle einfach auch noch wachsen und lernen, wie wir uns da aufstellen, also wie wir auch unsere eigenen Rahmenbedingungen für diese Art der Arbeit erstellen. Und heute Nacht ging es halt wieder los, dass ich wusste, okay, jetzt ist wieder eine Seele da, die an mein Feld, also an mein, nicht nur mein Feld, sondern an mein eigenes Energiesystem irgendwie anklopft. Und ich wollte aber nicht. Und ich habe ja in der Nacht davor, glaube ich, auch diesen Post gemacht zu den Seelen. Das heißt, ich war sowieso irgendwie auch in dem Thema und war aber auch so, nein, danke, ich möchte, ich kann jetzt nicht. Aber dieses Gefühl ist einfach nicht weggegangen. Also ich kann das so an meiner Aura oder so spüren, ne? Und auch als ich dann gesagt habe, komm, hier ist Christuslicht und so, die Seele hat dann halt angefangen, irgendwie zu versuchen, mich in ein Gespräch zu verwickeln. Und ich habe dann angefangen, irgendwie mit der ein bisschen zu kommunizieren, obwohl ich eigentlich nicht wollte. Und habe mich dann auch daran erinnert, dass Janika mir extra nochmal eine Sprachnachricht geschickt hatte, weil eben bei uns allen recht viel los ist gerade und sich auch erkundigt hat, wie es bei mir ist und dann auch nochmal gesagt hat. Und dieser Satz, der kam dann in der Nacht so in mein Bewusstsein. Selbst wenn wir nur mal eben kurz wo reinspüren, sollten wir uns vorher schützen. Und ich habe halt gemerkt, ne, also ich zumindest erlebe das voll oft so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei dem, was du sonst so gehört hast, aber dass diese Seelen echt krass manipulativ auch sind. Und diese Art, wie diese Seele angefangen hat, mich in dieses Gespräch zu verwickeln, war halt auch wieder total manipulativ. Und ich habe gemerkt, die fängt an, mich da voll um den Finger zu wickeln und aus meinem Zentrum zu holen. Und hab aber jetzt irgendwie nicht so geschafft, diesen Schutz jetzt da so aufzubauen und mich da zu distanzieren. Und dann habe ich meine Katze gerufen, habe sie angefunkt, Nala, weil die ist ja Expertin mit Seelen. Und sie kam dann auch und war da und hat sich so ein bisschen zwischen mich und die Seele gesetzt. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass Jason wach geworden ist und auch ganz unruhig war. Und ich für mich einfach den Eindruck hatte, das hängt mit dieser Seele da gerade auch zusammen, die da so ein bisschen Rabatz macht. Und sie hat dann, das fand ich total faszinierend, also sie bringt mir ja immer total viel bei, sie hat einen Schirm aufgespannt, einen grauen, undurchlässigen Schirm, weil ich habe mich bisher immer versucht, über Energien zu schützen, also über goldenes Licht oder irgendwelche Lichtkreise oder so. Und sie hat halt gesagt, oder also mir gezeigt, dass das halt nicht funktioniert, zumindest nicht in dem Status, wo ich da gerade war, weil Energie ja einfach auf eine bestimmte Art und Weise schwingt und in Kontakt steht mit der Energie, die angrenzt. Und dieser Schirm hat einfach eine ganz andere Art der Trennung kreiert. Und das hat mir so gut getan, weil ich mich dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abgeschirmt gefühlt habe und auch Jason konnte wieder schlafen. Und ich konnte schlafen und ich habe gemerkt, so, oh, ich bin wieder in meiner Energie, ich kann in Ruhe in meiner Energie sein. Da zuppelt und zerrt und klopft nichts an mir rum. Und Nala saß halt dann einfach noch da mit ihrer Kühle. Also die ist in so eine ganz kühle Energie gegangen. Kühl, logisch, rational. Und wahrscheinlich auch, um da irgendwie mit der Seele da, weiß ich nicht, was zu machen, weil Seelen ja an sich auch kühl sind. Ich spüre das zwar, wenn ich mit denen arbeite, aktuell nicht, aber ich spüre es, wenn ich sie anfange zu spüren. So, da ist mir oft sehr, sehr kalt. Oder an Orten, wo einfach viel los ist mit vielen Seelen, ist mir auch sehr kalt. Ja, und da hat sie halt einfach dann diese Aufgabe irgendwie übernommen und mir da ermöglicht, wieder zu schlafen. Und sie hatte dann auch gesagt, und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, oh, ich will irgendwie mit ihr ins Gespräch gehen und mehr darüber lernen. Sie hat gesagt, die Seelen kommen nur durch die Tür, weil sie nur durch den Flur als Energiesystem transportiert werden können oder nicht transportiert werden können, aber da irgendwie sich bewegen können. Und das hat dann insofern total Sinn für mich gemacht, weil ich jedes Mal, wenn ich jetzt bei mir zu Hause oder jetzt eben auch hier zum Beispiel, Seelen nachts spüre, kommen die immer von rechts. Und jedes Mal war rechts die Tür. Nala hat mir dann heute noch mal viel mehr darüber erzählt und erklärt, das erzähle ich dir gleich alles noch. Aber das war irgendwie auch so eine, in dem Moment in meinem Halbbewusstsein, so eine hilfreiche Information, weil es das Ganze irgendwie eingeschränkt hat. Ich hatte dann eben das Gefühl, das ist irgendwie greifbarer und kann halt nicht alles von überall und irgendwie passieren. Und dass es einfach auch gewisse Regeln gibt. Und überall, wo es Regeln gibt, gibt es in gewisser Weise auch Kontrolle. Und das hat mir als Mensch jetzt einfach sehr gut getan in dem Moment. Und genau. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch was sage zu dieser Judenseelenbegegnung. Nein, ich glaube nicht. Es kann aber gut sein, dass ich an anderer Stelle nochmal drüber erzähle, wenn ich irgendwie wieder abgeschlossener bin. Und vielleicht auch die Energiesysteme bei Janika und auf dem Hof und auch bei den anderen Teilnehmerinnen anders abgeschlossen sind, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, um da nochmal mehr zu erzählen, weil an sich ist es halt sau faszinierend. Also ich finde es zumindest sau faszinierend, was da passiert ist und wie es passiert ist und wie es sich entwickelt hat und wie sich die Bilder so nach und nach für mich eröffnet haben und auch wie das alles so ineinander gegriffen hat. Das kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Es gab einen Moment, der war so der Höhepunkt. Da haben wir gerade extrem gearbeitet. Wir drei plus Yvonne war auch noch mit dabei von Ahoi Kosmos. Und die anderen Gruppen haben auch extrem intensiv gearbeitet. Und dann fuhr der Zug vorbei. Dann kam ein Flugzeug. Der Wind ist richtig hochgekommen. Dorte hat an die Tür gehämmert im Haus, was man draußen auch ganz laut gehört hat. Also es ist so alles so wusch, ging so, also ne? Also das war auf jeden Fall auch für mein Gehirn ein Moment, wo es nichts mehr zum Anzweifeln gab, wo einfach auf allen Ebenen klar und spürbar war, dass wir gerade arbeiten und dass gerade richtig viel passiert. Also kriege ich jetzt auch Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Genau. So, jetzt gibt es bei uns Essen. Ich mache eine kurze Pause und danach erzähle ich von dem Gespräch, das ich jetzt heute mit Nala geführt habe, weil ich finde, da waren sehr, sehr viele für mich wirklich hilfreiche Informationen drin. Und wenn du dir das anhörst und bisher gekommen bist, dann werden die, glaube ich, auch für dich sehr bereichernd sein. Deswegen freu dich auf die Fortsetzung. Es geht gleich wieder weiter. Di-di-da-da, di-di-da. Naja, sollte jetzt so eine Nummern-Girl-Musik-Einleitungs-Dings da sein. Kann man vielleicht bei Gelegenheit nochmal perfektionieren. Auf jeden Fall herzlich willkommen zum zweiten Teil. Und zwar geht es jetzt um das Gespräch, was ich mit Nala geführt habe. Und ich würde das tatsächlich in großen Teilen auch vorlesen, weil sie ja sozusagen meine Co-Partnerin in diesem Podcast ist und dann darf sie eben auch wörtlich zu Wort kommen. Ich hatte sie gefragt, liebe Nala, kannst du mir sagen, wie ich mit den Seelen umgehen kann, die ich nachts spüre? Kann ich ohne Schutz mit ihnen sprechen? Wieso spüre ich sie nachts ungefragt? Habe ich es richtig verstanden, dass sie stets durch die Tür kommen und Flure eine Art Leitsystem sind? Und dann kommt jetzt ihre Antwort bzw. unser Gespräch. Es gibt Regeln für erdgebundene Seelen. Sie können nicht einfach machen, was sie wollen. Das ist ein Grund, warum sie sich so machtvoll demonstrieren, weil es ihre Form der Kompensation ist. Das Korsett ist relativ eng, noch viel unfreier, als es als Mensch oder Tier der Fall ist. Die Natur von Seelen ist Weite und Grenzenlosigkeit, deswegen geht es erdgebundenen Seelen in Anführungszeichen nicht gut. Es ist wie bei Menschen. Tiere haben das weniger, aber auch meist dann, wenn sie sich in der Menschenwelt verlieren und mehr dort verbunden sind als in der Natur. Also es ist wie bei Menschen, die nicht auf ihre Natur hören und sich so verhalten, als würden sie sich zerstören wollen. Diese Menschen sind wütend, leicht reizbar, festgefahren, zynisch, mürrisch, andere manipulierend, gestresst, rachsüchtig und sich und andere verletzend. Seelen und ab hier werden... Also wenn ich jetzt Seelen sage, dann sind damit eben die erdgebundenen Seelen gemeint, also die, die ohne Körper hier noch auf der Erde hängen. Seelen haben weniger Zugriff auf freien Willen und Entscheidungsfreiheit innerhalb ihrer Welt als Menschen. Du kannst es dir so vorstellen, dass für Seelen alles langsamer zäher und anstrengender ist. Sie sind nicht an das Energiesystem der Erde angeschlossen, in Anführungszeichen leben hier, sind aber nicht wirklich da. Sie haben keinen Zugriff zur Materie oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Doch die Welt besteht aus 60% Materie, also die irdische Welt. Der Körper ist nicht nur Gefäß für Seelen, er ist auch eine Art Kraftwerk, ein Transformator für Lebensenergie und das Verbindungsglied zwischen Energie und Materie. Er leitet Energie und wandelt sie um, sodass Materie belebt ist. Dies geht nur mit laufendem Nachschub. Versiegt der Lebensenergiestrom, stirbt der Körper. Geht die Seele nicht ins Licht, dort ist sie an die unendliche Quelle angeschlossen und es bedarf keiner einströmenden Energieversorgung, hat sie nicht mehr die auf der Erde vorgesehene Versorgungssituation. Sie muss auf andere Art und Weise Energie zapfen. So nährt sie sich von Emotionen der Menschen, von ihrem Licht und auch von durch Menschen produzierte Strahlungen wie Licht, Elektrizität, Elektronenwellen und Sendefrequenzen. Solange sie mit ihren Emotionen, also denen ihres Menschseins, in Kontakt bleiben, können sie diese durch ähnlich schwingende Frequenzen nähren. Niedriger schwingende Emotionen sind leichter für sie zu nähren und sie tun dies auch instinktiv, um sich zu erden, in Anführungszeichen. Hochschwingende Energien würden sie aufsteigen lassen, doch sie wollen nicht gehen. Diese Entscheidung wurde im Übergang getroffen, deswegen war sie sehr machtvoll. Wenn die Menschform wechselt, ist das Schöpfungs- und Energiepotenzial sehr hoch. Das ist nötig, um die Prozesse fahren zu können, die beim Sterben ablaufen. Der Geist erhält Zugriff auf das gesamte gelebte Leben, die Seele löst sich aus der Materie heraus, das Bewusstsein vollführt einen Quantensprung. Das Ego erkennt, verarbeitet und es werden Erfahrungen in Seelenmolekülen gespeichert. Und das mit den Seelenmolekülen, da ist irgendwie klar gewesen im Gespräch, dass das physikalisch anders ist, aber sie hat aufgegeben, mir das anders zu erklären. Deswegen hat sie einfach diese Metapher jetzt genommen, weil sie gemerkt hat, das werde ich jetzt nicht verstehen. Also, ich sage nochmal den Satz. Das Ego erkennt, verarbeitet und es werden Erfahrungen in Seelenmolekülen gespeichert und das Ego wandelt sich, geht als Information ins Seelenfeld und löst sich heraus aus der bisherigen Aufgabe. Für all das und mehr, wie das Lösen aller starken Bindungen zur Erde und zu deren Bewohnern, auf allen Ebenen ist eine bestimmte Energiefrequenz nötig. Die Verbindung zu, wie du es nennst, Vater Kosmos, geht auf, viel, viel breiter, als du es von Hellsinn und Energiearbeit gewohnt bist. Entscheidet sich das System in diesem Moment, die Erde nicht zu verlassen, ist es wie eine Geburt in eine Schattendimension. Die Entscheidungs- und Schöpfungskraft für das Individualwesen mit eigenem Wirken innerhalb des Rahmens ist noch aktiv, doch sie bezieht sich auf die irdische Daseinsform, lösen sich Teile davon auf. Und findet die Entkopplung zum Erdsystem statt, verliert die Seele den Zugriff auf weitere Entscheidungen und Handlungsmöglichkeiten. Sie ist gefangen und die Zeit beginnt für sie langsamer zu drehen. Also, das fand ich schon mal mega spannend. An sich macht das ja auch einfach total Sinn, also für mich zumindest, dass wenn so ein großes Ereignis wie der Tod eintritt, dass da halt alles Mögliche passiert und dass da gegebenenfalls auch bestimmte Energielevel und Einflüsse und Tore und was weiß ich nicht alles irgendwie nötig sind, damit diese Prozesse gefahren werden können, weil es ist ja ein Übergang, ne? Also so wie eine Geburt ja auch, wenn sie jetzt auf natürlichem Wege irgendwie funktioniert, schon ein ganz schön krasser Prozess ist, ist der Tod ja auch ein Prozess so und so wie sie das erklärt hat, fand ich das irgendwie voll das spannende Bild. Und dass da eben auch noch die Entscheidungsfähigkeit des Wesens, also des Menschen mit allem, was er so ist, irgendwie aktiv ist, macht für mich auch Sinn. Und wenn dann in dem Moment, wo sozusagen alle Richtungen offen sind und es anfängt, eben so groß zu werden und auch dadurch natürlich eine ganz andere Power da ist, wenn dann die Entscheidung getroffen wird, nein, ich bleibe hier, dann macht es für mich irgendwie auch Sinn, dass das so, ja, so eine große Schubkraft hat und dass dann eben wie eine neue Geburt stattfindet, nur eben in diese Schattenwelt. Also das macht für mich irgendwie schon ziemlich Sinn. Und auch, dass die Seelen dann mit einer bestimmten Art von Frequenz in Harmonie gehen. So, also mit allem, was eben niedriger schwingt, um sich eben auch unten zu halten in gewisser Weise, ne? Und ich hatte das irgendwo auch mal gelesen, ah ja, in einem Buch, ich weiß gerade den Titel nicht, aber da war das irgendwie auch so, es gibt eben manchmal Seelen, die entscheiden sich dafür, auf der Erde zu bleiben, weil sie das Gefühl haben, sie werden noch gebraucht, weil sie zum Beispiel ihr Kind, das noch klein ist, nicht verlassen wollen oder ihren Partner nicht verlassen wollen, weil sie irgendwie glauben, sie müssen die noch beschützen oder irgendwas für die tun oder auch die zurückgebliebenen Menschen können nicht loslassen und dann ist das so eine Symbiose und dann wurde da so ein Beispiel beschrieben, wie, ich weiß nicht, ich glaube, es war der Vater von einer Tochter, also von einem noch jungen Mädchen, der sich entschieden hat, eben als Seele noch zu bleiben, hatte die besten Absichten und dann, je länger er aber geblieben ist, desto böser in Anführungszeichen wurde er, weil er auch gar nicht anders konnte, weil wenn die eben in dieser Schattenwelt sind, haben die, so wie ich das verstehe, einfach ganz schwer Zugang zu hochschwingenden Energien, weil es entweder nicht geht oder weil sie die auch nicht nutzen können oder beides, weil sie ja dann anfangen würden, rausgelöst zu werden aus dieser Schattenwelt. Und deswegen wandeln sich selbst Seelen, die aus guten Absichten hier geblieben sind, mit der Zeit in tendenziell etwas Negatives. Und die, die sowieso aus negativen, in Anführungszeichen, Gründen hier geblieben sind, weil sie irgendwie ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben oder anderen ganz schlimme Dinge angetan haben oder irgendwie sowas, ne? Oder wo halt eh schon ganz viel Leid und Hass und Wut und was weiß ich nicht alles da ist. Das wächst natürlich auch noch zusätzlich mit der Zeit, weil sie sich anscheinend durch diese Sachen auch ernähren. Also es ist schon irgendwie abgefahren alles, aber ich finde, also kannst ja auch mal für dich reinspüren, aber für mich fühlt sich das irgendwie sehr stimmig an. So, dann gehen wir mal weiter im Text. Ich hatte sie nämlich dann gefragt, können Seelen ohne Hilfe ins Licht gehen? Dann hat sie gesagt, nein. Es braucht einen Akt der Barmherzigkeit. Es gibt einen kleinen Rahmen der Weiterentwicklung. Hier können Sie sich eine Art neues Level erarbeiten, von dem aus die Transformation leichter geschehen kann. Doch den wenigsten Seelen gelingt das. Und das macht auch insofern für mich Sinn, dass einfach auch noch so arg viele Seelen hier sind. Na? Also, dass wenn die irgendwie da sind, dann bleiben die irgendwie auch, bis eben jemand kommt, der ihnen darüber hilft. So, ich weiß nicht, ob das nur Menschen machen, könnte man auch noch mal fragen. Also Tiere glaube ich schon auch. Also sonst wäre Nala ja auch keine Expertin. Ich weiß nicht, ob sie sozusagen nur hinzugeht, wenn ein Mensch diese Verbindung öffnet für eine Menschenseele oder ob sie das auch von sich aus macht. Das müsste ich sie vielleicht wann anders noch mal fragen. Meine nächste Frage war dann, sind Menschen nur dort, Quatsch, sind Seelen nur dort, wo Menschen sind? Sagt sie nein. Sie können sich auch von Energie abdrücken und Erinnerungen nähren und es gibt auch eine Art Seelenschlaf. Der tritt vor allem dann ein, wenn viele Seelen an einem Ort gestorben sind und dies mit einem Schock einhergegangen ist. Im Schock sterbende Menschen verpassen manchmal den Moment der Transformation. Dann war es keine bewusste Entscheidung, sondern in gewisser Weise Pech. Es kann Teil des Seelenplans gewesen sein, denn durch das Schattendasein macht die Seele Randerfahrungen, durch die sie sich in gewissen Stadien vervollständigen kann. Ähnlich wie auch bei Menschen das Integrieren von Schattenseiten ihn ganz macht. Sind die Schattenseiten integriert? Sind sie im, in Anführungszeichen, gesunden System, das heißt, Prozess ist abgeschlossen, nicht aktiv, aber Teil? Das fand ich irgendwie nochmal einen spannenden Vergleich, ne? Weil, manchmal haben wir Menschen ja so die Hoffnung, dass wir einfach die ganze Zeit nur happy clappy sein können und schneiden dann manchmal so die dunkleren Anteile von uns irgendwie ab. Und die gehören aber trotzdem zu uns. Und ich fand das Bild dann schön, dass wenn gewisse Prozesse abgeschlossen sind, diese Schattenseiten zwar integriert sind, aber nicht aktiv. Also dementsprechend auch nicht ihre Schwingungen mit aussenden und dass eine Seele, die ja insgesamt anscheinend auch sich entwickelt durch Erfahrung, auch gewisse Schattenanteile integrieren möchte und dass die verstorbenen Seelen auf der Erde eine Möglichkeit dazu sind, macht für mich irgendwie auch Sinn. Weiter im Text von Nala. Zeit ist etwas Irdisches, wenn es um ihre Wertung und Einordnung geht. 1000 Jahre sind für eine Seele nicht wie für uns. Es ist also nicht dramatisch, wenn sie für 1000 Jahre ein Schattensein führt. Außerdem handelt es sich nur um einen Teil der Seele, einen Anteil, der geblieben ist. Die Verbindung zum aufgestiegenen, viel größeren Anteil bleibt bestehen. Deswegen kann sie ins Licht gehen. Fällt die Entscheidung mit zugeführter Energiehilfe, werden die Seelen wie an einem Gummiband hochgezogen. Die Energie von oben wird geblockt. Sie sorgt für die Basis, sodass sich die Seelen nicht auflösen in Kombination mit dem Erdsystem, das den Seelenanteil in gewisser Weise mumifiziert. Doch sie nährt nicht. Es ist ein von unten nach oben System. Also hier auch nochmal was in meinen Worten dazu. Also einmal fand ich das so ein bisschen augenöffnend für mich, dass die Seele, mit der wir hier kommunizieren auf der Erde, wenn sich irgendwie diese Seelen eben zeigen, dass das natürlich nur ein Anteil der Gesamtseele ist. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr so auf dem Zettel. Ich habe irgendwie gedacht, das ist dann die Seele, was ja völlig Quatsch ist, weil das ist einfach nur ein Abbild, ein Teil davon. Also ne, wenn wir jetzt in unserem Menschenkörper sind, dann ist die Seele ja zwar schon irgendwie in unserem Körper, aber trotzdem, so empfinde ich das zumindest, ist sie ja viel, viel größer als unser Körper. Also selbst wenn sie sich da irgendwie implodiert oder so, keine Ahnung, was da genau passiert, aber steht die Seele an sich ja trotzdem in Verbindung mit diesem großen Energiefeld, in dem alle Seelen sind, wenn sie nicht in einem Körper sind. Und dass, wenn jetzt dieser Mensch eben stirbt und die Seele nicht in dieses große Seelenmeer eintauchen möchte, dann ist diese Form, die wir dann hier als Geistwesen oder was auch immer irgendwie wahrnehmen können, ja nicht die ganze Seele. Und auch hat das für mich dann nochmal mehr Sinn gemacht, also wenn ich mit den Seelen arbeite und sie sind dann irgendwann ready zu gehen und stehen in dem Strahl, dann gibt es meistens einen Moment, wo die plötzlich so nach oben verschwinden, so richtig so super schnell. Und da passt für mich dieses Bild mit diesem Gummiband, auch wenn es natürlich eine Metapher ist, damit unser Gehirn das irgendwie greifen kann. Aber da passt es für mich sehr gut, dass quasi die Spannung aufgelöst wird, also dass es dann reingesogen wird in den Rest der Hauptseele sozusagen. Dann hatte ich nachgefragt, sind Seelen deswegen nachts leichter ungewollt spürbar, weil sie Schattenwesen sind? Dann sagt Nala, zum Teil. Es ist auch so, dass nachts die Hülle durchlässiger wird, weil die Seele sich eher ausdehnt und sich etwas löst von der Gefäßbegrenzung. Also damit ist jetzt meine Seele gemeint, ja? Also wenn es eben dunkel wird, wird die Hülle, also quasi mein Körper, aber eben nicht nur mein Körper, sondern alles, was mich als irdisches Wesen ausmacht, diese Hülle wird dann durchlässiger und die Seele fängt an, sich mehr auszudehnen, also aus diesem begrenzten Gefäß sich ein wenig hinaus zu öffnen und sich aus der Gefäßbegrenzung eben zu lösen. Die Energie verändert sich, wenn das Licht geht und euer Körper ist so gebaut, dass die Gewichtung der Sinne sich im Dunkeln verschiebt. Wir Katzen zum Beispiel und auch andere Tiere haben Augen, die im Dunkeln sehr gut sehen können. Wir können diesen für irdische Bewohner wichtigen Hauptsinn, da hat sie dann noch in Klammern gesagt, massenphänomenisch gesehen. Also ne, es gibt ja auch Leute, die jetzt nicht sehen können, aber wir gehen jetzt mal von dem Massenphänomen aus. Wir können diesen für irdische Bewohner wichtigen Hauptsinn zu jeder Licht- und Dunkelzeit ähnlich stark nutzen. Bei euch würden die anderen Sinne, also das Wahrnehmen ohne Augen, wie Fühlen und Inneres Sehen, die Führung übernehmen. Doch ihr blockt das und deswegen fühlt ihr euch im Dunkeln oft hilflos. Es ist auch so gedacht, dass ihr einem Wechsel unterliegt, dem ihr natürlich folgen sollt. Und natürlich im Sinne von Natur. Also dass es etwas Natürliches ist, dem zu folgen. Es ist ein stetes Aufrechterhalten des Prinzips, dass ihr Energie und Materie seid und ein laufendes Training für den Tod, damit das System geschmeidig bleibt. Finde ich irgendwie auch passend so, das nochmal auf diese Art und Weise zu sehen, so diesen Wechsel zwischen Tag und Nacht und auch gewissen Seinszuständen. Und das ist ja letzten Endes auch etwas, was geübt werden muss, trainiert werden darf. Und deswegen, also so lerne ich das zumindest bei Jason und es macht für mich jetzt nochmal mehr Sinn, ist es für kleine Kinder manchmal schwierig mit diesem Einschlafen und Aufwachen. Und vielleicht schlafen die am Anfang auch so viel, damit das eben geübt werden kann. Und am Anfang sind sie ja noch ein bisschen mehr nicht hier als hier. Und deswegen sind vielleicht auch die Schlafphasen so ein bisschen länger, ne? Also, ja. Also finde ich sowas alles sehr, sehr spannend. Weiter geht's. Im Dunkeln seid ihr näher am inneren Licht. Im Hellen überstrahlt das äußere Licht das innere Sehen, es sei denn, es wird trainiert. Und da ist mir dann später gekommen, dass das eben auch für mich total logisch ist, dass wenn wir irgendwie in etwas reinspüren oder energetisch arbeiten, oft unsere Augen schließen, weil wir dann einen besseren Kontakt zu unserem inneren Sehen bekommen, weil wir dadurch auch mehr in die sozusagen Schattenseite gehen können, also eben in die Dunkelheit, wo auch wiederum unsere Hülle weniger begrenzend wirkt. So wie ihr auch im Dunkeln mit den Augen sehen könnt, könnt ihr auch die Hellseele nutzen, wenn es hell ist. Also, na, wir sehen ja im Dunkeln jetzt nicht so super gut, aber wir sehen. Und wenn die Augen sich daran gewöhnen, dann sehen wir ja auch noch mal mehr. Und genauso ist es eben andersrum am Tag, wenn wir unsere Hellsinne benutzen. Dass wir auch da, wenn wir uns dran gewöhnen, wesentlich mehr sehen können, als wenn wir einfach einmal kurz ins Licht schauen. So. Mit physischer Unterstützung fällt es leichter. Doch dadurch, dass ihr euch sicherer und mehr in Kontrolle fühlt, eine Illusion, aber gut, wenn ihr deutlicher Mensch seid, wenn also die irdischen Sinne stark sind, geht ihr dann souveräner mit der nicht physischen Welt um als im Dunkeln. Das jetzt nochmal so ein bisschen als zusätzliche Erklärung mit meinen Worten. Also das Sehen, das innere Sehen fällt mit der physischen Unterstützung leichter. Also wenn wir halt irgendwie das ritualisieren oder noch irgendwas dazu nehmen, um das zu verstärken, weiß ich jetzt nicht, ein Stein oder ein irgendwas, was wir halt manchmal so machen oder eine Karte oder so. Und grundsätzlich fühlen wir uns halt tagsüber sicherer oder, also ich zumindest, vielleicht geht es dir auch so, tagsüber sicherer in solche Themen wie jetzt Geomantie und so reinzugehen als nachts, weil wir uns einfach mehr in Kontrolle fühlen, wenn unsere irdischen Sinne sehr stark sind. Also wenn wir sehen können, wenn wir, ja, ich glaube, das ist der stärkste Sinn eigentlich, ne? Also wenn wir einfach die Sachen wirklich sehen können, so mit unseren Augen in der Außenwelt, dann fühlen wir uns einfach mehr in der Kontrolle. Genau, und deswegen gehen wir dann da souveräner um. Mit diesen ganzen nicht physischen Sachen als im Dunkeln. Dann ist es so, dass nachts die Gedanken weniger präsent werden. Das Fühlen nimmt zu und es entsteht Raum. Es heißt nicht umsonst im Sprachgebrauch dunkle Wesen. Sie haben im Dunkeln mehr Raum, weil die Menschen mit ihren Energien und Frequenzen weniger präsent sind und weniger formen. Schlafende Menschen senden nicht. Deswegen wird die Präsenz der dunklen und der Schattenwesen und aller Wesen, die Teil des Erdsystems oder daran auf- oder angedockt sind, stärker und dadurch leichter spürbar. Beide Blasen sind immer da. Also die Blase sozusagen, die Energieblase der Lichtwelt und der Dunkelwelt. Das ist immer beides da, immer beides anwesend, nur die Präsenz verschiebt sich. Und manche Wesen sind Mittler. Manche haben ihre Hauptpräsenz in der hellen, manche in der dunklen Welt. Es ist auch unterschiedlich, wie ausgeprägt die Weltenwanderung ist. Also wie sehr sich die Blase dieser Mittlerwesen in beide Welten zieht. Also damit hat sie eben zum einen gesagt, es gibt viele, die sind einfach in der einen Welt komplett zu Hause und die anderen sind in der anderen Welt komplett zu Hause. Man kann anfangen, sich so ein bisschen zu spüren. Und je nachdem, welche Tageszeit wir haben, ist halt die eine Welt so in der Dominanz im Gegensatz zu der anderen. Aber eben diese Mittlerwesen, die können in einer Hauptwelt verankert sein, aber sich auch in der anderen bewegen. Und je nachdem, wie groß der Radius ist, in dem sie in die andere Welt hineingehen, dadurch werden sie halt auch nochmal so ein bisschen unterschieden. Also das ist nicht dann von Wesen zu Wesen gleich. So habe ich das verstanden. Genau, und dann habe ich noch gefragt, wie war das mit dem Flur in Häusern und dass Seelen durch die Tür kommen müssen? Weil das fand ich einfach so spannend, als sie mir das heute Nacht gesagt hat. Und dann hat sie gesagt, was ist damit? Habe ich gemeint, habe ich das richtig verstanden? Sagt sie, ja. Ich meine, können sie denn nicht durch Wände gehen? Und dann sagt Nala, es kommt darauf an. Je nachdem, welche Energien und Elementarwesen in den Wänden aktiv sind, ob dort Tore sind oder nicht. In alten Gemäuern ist es sehr wahrscheinlich, dass die Seelen überall durch können, weil auch das Haus ein Schattendasein führt. In neueren, aktiv bewohnten und gepflegten Häusern können Seelen quasi nur die regulären Straßen nehmen. Das sind Flure und Wohnraumverbindungen. Du kannst Seelen, die in einem Haus in Anführungszeichen wohnen, nicht sagen, dass sie gehen müssen. Lebt eine Seele in einem Zimmer, kannst du dich dort mit ihr arrangieren, sie nicht wahrnehmen oder sie darf ins Licht gehen. Du kannst sie nicht umziehen, nur weil du deine Ruhe haben willst. Und an der Stelle war ich dann einmal kurz im Keller, weil ja meine Mutter irgendwie was mit der Wäsche wissen wollte. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ja der Keller auch ein Schattenteil des Hauses ist. Also der Keller ist ja unter der Erde, ist damit in der Dunkelheit. Und dementsprechend fühlen wir uns im Keller unsicherer, weil es nicht unsere Hauptdimension ist und unsere Sinne dort eben nicht die Oberhand haben und wir uns weniger in Kontrolle fühlen und einfach die Präsenz der Schattenwesen stärker ist. Macht irgendwie total Sinn, oder? Wenn man das mal aus dieser Perspektive sieht. Und dann macht es auch wiederum Sinn, dass im Keller sich halt dann mehr oder noch eher Seelen oder andere Schattenwesen aufhalten, weil die natürlich dort viel mehr zu Hause sind als oben in den Räumen. Und demnach potenziert sich das, weil wir dann natürlich noch mehr wahrnehmen und vielleicht noch mehr Angst haben, weil wir das halt irgendwie spüren und uns noch mehr außerhalb unserer Kontrolle fühlen. Also so dieses Schattenthema hat irgendwie nochmal so eine neue Verständnisdimension für mich aufgemacht. Und dann hatte Nala noch mal ein bisschen weitergesprochen über dieses ortsgebundene Thema mit den Seelen. Sie meinte, Seelen sind ortsgebunden, sie können nur bedingt reisen. Dafür braucht es eine Verbindung, die eine Sogwirkung erzeugt. Deswegen können Seelen aus einem bestimmten Umkreis zu dir kommen. So dieses Bild, was ich sonst immer hatte mit dem Leuchtfeuer. Das scheint eben so eine Art Sogmechanismus zu sein und dann können sie anfangen, sich von ihren Orten wegzubewegen, solange es innerhalb eines gewissen Umfelds ist, also eines Radiuses. Lehnst du sie ab, können sie sich unter Umständen länger in deinem Radius aufhalten, wenn sie zum Beispiel eine Möglichkeit finden, mit dir in Verbindung zu gehen, sowohl energetisch als auch mental. Beides nährt sie, macht sie sichtbarer und ermöglicht ihnen, im Sog zu bleiben bzw. diesen aufrechtzuerhalten. Also wenn jetzt aus irgendeinem Grund diese Sogwirkung entsteht und sich Seelen von mir angezogen fühlen und sie anfangen zu mir zu kommen, also ich jetzt mal als Beispiel, das ist sicherlich bei anderen genauso, dann können sie dort verweilen eine Zeit lang, obwohl es nicht ihr Ort ist, an den sie gebunden sind. Und ich denke mal, wenn jetzt eine Seele einen Menschen besetzt, also richtig stark in die Verbindung mit ihm geht, dann ist sie noch viel ortsunabhängiger und kann eben mit diesen Menschen auch überall hinreisen, weil sie dann eben ihren Ort eingetauscht hat. Also ihre Ortverbindung, die sie vorher hatte, hat sie auf den Menschen übergeswitcht und dann ist der Mensch sozusagen ihr Ort. So macht das dann irgendwie auch Sinn, finde ich. Und es muss aber gar nicht so extrem sein. Es kann auch einfach sein, dass so eine, kann auch eine ganz leichte Verbindung irgendwie sein, die ihnen aber trotzdem so viel Energie gibt, noch eine Weile in diesem Umkreis sein zu können. Und dadurch ist es, glaube ich, passiert, dass diese eine Seele mal wirklich über, ich glaube, 2 Jahre ging das, regelmäßig nachts neben meinem Bett stand. Und das war auch an verschiedenen Orten, also nicht nur in einem Zuhause, sondern ich bin umgezogen, sie war immer noch da. Ich war bei meinen Großeltern, sie war immer noch da. Also da war, glaube ich, dann schon ein bisschen mehr Verbindung da, obwohl sie nicht in mir drin als Besetzung war. Dann habe ich gefragt, ist es wichtig, mich zu schützen? Und dann sagt Nala, es geht nicht um Schutz, sondern um dein Energiesystem. Den Umgang mit Energien, wo was wie hinfließt und zirkuliert. Übergeordnet hängt alles miteinander in Verbindung. Untergeordnet gibt es in sich zirkulierende Energiesysteme. Diese Systeme treten mit anderen Systemen in Verbindung. Manche tun uns gut, manche nicht. Etwas tut uns gut, bedeutet, unsere Energie kann gut zirkulieren, wird erhalten oder erhöht. Tut nicht gut, bedeutet, Energie fließt ab oder der Fluss wird gestört oder blockiert. Die Verbindung deines Systems mit der einer Seele kann unterschiedlich stattfinden. In Menschenbildern, Smalltalk ohne tiefe Verbindung, ein tiefes Gespräch, beide Parteien sind in ihren Zentren, eine toxische Beziehung, ein Part benutzt den anderen Part für eigene Selbststärkungszwecke auf Kosten des anderen. Toxische Beziehungen entstehen leichter, wenn du nicht in deiner Präsenz bist. Einen Schutz aufzubauen ist für euch ein Sinnbild, Symbol, um euch in eurem System zu spüren und nicht willkürliche Verbindungen unbewusst einzugehen, sondern bewusst zu entscheiden. Und das ist es letztlich, eine bewusste Entscheidung. In Schattenwelten, die Nacht gehört dazu, fallen euch bewusste Entscheidungen deutlich schwerer, als auch das System definiert und ausgerichtet zu halten. Also, wenn wir in einer Schattenwelt sind, und die Nacht gehört eben auch zu den Schattenwelten, dann fällt es uns erstens schwerer, bewusste Entscheidungen zu treffen, dementsprechend unseren Schutz, so wie wir das nennen würden, aufrechtzuerhalten oder in Nalas Worten, das in sich zirkulierende Energiesystem gestärkt zu halten und bewusst zu entscheiden, welche Verbindungen wir eingehen und welche nicht. Und dieses Energiesystem eben definiert zu halten und ausgerichtet zu halten, das fällt uns dann schwerer. Und deswegen werden wir nachts aufgesucht. Unsere Präsenz ist schwächer und die Position der Seelen stärker. Und da habe ich gesagt, was kann ich tun, wenn ich nachts nicht von Seelen aufgesucht werden möchte? Und sagt sie, nun, es ist eben so, Seelen sind so. Sag ich, ja, aber ich spüre das ja nicht immer. Und sagt sie, deswegen sind sie trotzdem da. Das ist so, das musst du akzeptieren. Ich habe natürlich nicht locker gelassen, aber ich sagte, ich möchte nicht, dass sie mein System anzapfen und auch nicht, dass ich mich ängstlich oder gestört fühle. Dann sagt sie, das ist ja kein Problem. Das musst du anscheinend noch lernen. Wenn deine Hellsinne präsenter werden und du mehr wahrnimmst, passiert viel auf vielen Ebenen. Ist doch logisch, dass du es erst lernen musst, das zu steuern, es zu meistern. Deswegen verstehe ich nicht, wieso du dich so anstellst und etwas von dir erwartest, das du gar nicht leisten kannst. Du musst ja auch nicht alles alleine machen. Ich habe dir den Schirm gezeigt. Den kannst du jetzt selbst aufspannen. Irgendwann ist deine innere Haltung so klar, dass du keine Hilfsmittel mehr brauchst. Seelen bedienen sich in der Regel an den Lebenden und oder deren Erzeugnissen und Abdrücken. Jetzt nimmst du das mehr wahr. Die Situation ist aber so wie vorher auch. Und ich habe das eben für mich so verstanden, dass wenn ich anfange, meine Hellsinne zu nutzen, dann verändere ich ja das System, also mein System. Ne? Mein System hat sich irgendwie arrangiert, hat für sich Energieflüsse definiert und gefunden und behält diese Form bei. Wenn ich diese Form jetzt verändere, indem ich mehr wahrnehme, muss das System sich ja neu finden und neu ordnen und neue Regeln sozusagen aufstellen und herausfinden, wie es dann mit den eigenen Energieflüssen umgeht. Und solange das System da eben noch lernt und sich erweitert und in einer undefinierteren Situation ist, passiert es halt eher, dass ich das wahrnehme, wenn Seelen da sind und dadurch in Konflikt gerate oder dass eben mein System nicht abgeschlossen bleibt und die Seelen so anders andocken können. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch in anderen Situationen, wenn wir emotional sehr aufgewühlt sind und sich dadurch zum Beispiel unser System verschiebt oder wenn wir in neuen Situationen sind, irgendwie umziehen oder so, das ist ja auch etwas, wo unser System sich neu sortieren muss, dass das eben Momente sind, in denen Seelen eher uns anzapfen können. So. Und vielleicht, ja, wenn wir einfach anfangen, hellsinniger zu werden, passiert es uns auch automatisch ein bisschen öfter, dass wir in irgendeiner Form angezapft werden. Aber je besser wir lernen, damit umzugehen und je mehr wir uns auch am Anfang einfach noch Hilfe nehmen, desto weniger dramatisch ist das Ganze. Und es ist halt einfach Teil des Prozesses. So. Ich habe dann noch gesagt, weil ich das irgendwie schon so wahrgenommen habe, aber es kommen doch jetzt mehr Seelen in mein Feld als vorher, oder? Dann sagt sie, nein, es ist nur anders. Du erzeugst mehr Sog und du gehst bewusst in deren Welt. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, ne? Also Seelen sind ja irgendwie überall. Nur jetzt gehe ich bewusst in deren Welt. Dass du dann mehr Kontakt hast als vorher, ist doch logisch. Das liegt nicht an den Seelen, sondern an dir. Genauso wie du die Hellsinne meistern und klarer, präziser und natürlicher sie nutzen lernst, kannst du auch das Wechseln zwischen Welten lernen und verbessern. Sie hat dann an der Stelle noch gesagt, dass das theoretisch auch zwischen den Dimensionen geht, also den Wechsel zwischen Dimensionen, dass man den an sich auch lernen und meistern kann. Hat aber gemeint, dass das für Menschen wirklich sehr schwer ist und gefährlich, weil es da wohl die Gefahr gibt, dass sich Anteile auflösen. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht das Bedürfnis zu lernen, zwischen den Dimensionen zu wandeln. Es reicht mir völlig, wenn ich zwischen Welten wandle. So, oder in andere Welten mich hineintaste oder sich da Teile mir eröffnen. Damit habe ich, glaube ich, schon genug zu tun. Genau, aber Nala ist ja eine, die das Wandeln zwischen den Dimensionen auch sehr gut beherrscht, wie anscheinend auch viele Katzen. Da hat sie gesagt, du bist schon sehr viel besser geworden, in Welten reinzugehen. Das Rausgehen erfordert genauso Fokus, Einsatz, Zeit und Hingabe. Damit geht ihr Menschen oft zu leichtfertig um. Ihr geht davon aus, dass ihr ganz selbstverständlich in eurer Welt seid. Doch wenn ihr diese verlasst, beziehungsweise Überlappungen betretet, dann habt ihr euch von der Basis gestreckt. Dann nehmt ihr was mit, wie ihr so schön sagt. Das ist Übung und hat viel mit Klarheit und Entscheidung und der rechten Seite zu tun. Also rechte Seite, die ganze Drachenenergie und logisch und Materie und männliche Anteile und so weiter. Da habe ich gesagt, wie kann ich dafür sorgen, dass ich nachts sicher in meiner Welt bin? Dann meinte sie, du kannst Hilfsmittel nutzen. Da sind wir dann aber gar nicht so genau drauf eingegangen. Doch viel wichtiger ist das innere Bewusstsein. Sei dir deines Systems bewusst und halte die Energie in deinem Kreislauf. Nachts funktioniert die Aufladung anders als tagsüber. Über das innere Universum und die höheren Welten oben und unten. Tagsüber über die äußere Welt, die durch Impulse stimuliert und auf grobstofflicher Ebene zuführt. Hier wird der Speicher der nächtlichen Schlafphase zusätzlich genutzt. Deswegen ist Schlaf nicht zu ersetzen, solange das Leben in irdischer Struktur stattfindet. Also das war insofern nochmal wichtig für mich, weil ich manchmal Schlafen nicht so eine hohe Prio gebe und dann manchmal irgendwie stattdessen nochmal tagsüber schlafe oder so, weil ich halt dann nachts manchmal an irgendwelchen Themen noch drin bin oder nicht loslassen will oder so. Aber nochmal, also mir hilft es, wenn ich jetzt nochmal weiß, dass die Aufladung des Energiesystems, das ich ja brauche, um belebt zu sein, dass das eben tagsüber anders funktioniert als nachts und ich beides brauche. Also ich brauche sowohl am Tag die Impulse und die grobstofflicheren Energien, dazu zähle ich zum Beispiel auch Nahrung, als auch nachts die Energien dieses inneren Universums und eben der höheren Welten. Und dadurch, dass ja nachts die Seele sich etwas löst aus der Gefäßform und dadurch auch wieder stärker in die Anbindung in alle Richtungen irgendwie geht, und glaube ich auch einfach so dieses Universum, das wir in uns tragen, in implodierter Form, dass es dann das ist, was uns nährt. Und das kann aber nur stattfinden, wenn wir schlafen nachts. Und wir brauchen anscheinend einen gewissen Speicher, der nachts immer wieder aufgefüllt werden muss, um dann tagsüber ja, alles im guten Kreislauf irgendwie halten zu können. Und das motiviert mich irgendwie nochmal anders, wirklich darauf zu achten, dass ich nachts genug schlafe. Und der andere Part ist, glaube ich, für mich einfach dieses Bewusstsein im Wachzustand auch zu trainieren, wer ich bin und wie ich mit Dingen umgehen möchte und ganz klar auch immer wieder in der irdischen Realität sozusagen mich zu verankern, damit dann nachts diese Konfliktsituationen nicht so auftreten. Und ich vertraue einfach darauf, dass ich da mit der Zeit auch immer besser lernen werde, damit umzugehen. Und wenn ich die nächsten Male nochmal mehr Zeit und Einsatz und Fokus und so weiter auf das richte, wie ich aus der Welt auch wieder rausgehe, glaube ich, wird dieser Übergang einfach besser stattfinden. Und es macht schon Sinn so, ne? Also wenn ich jetzt mal so an unsere Geomantie-Sessions denke, wie krass wir uns einstimmen, ne? Also allein das ganze Reden vorher drüber oder schon allein dieses Wissen, ah, okay, dann und dann findet das Seminar statt oder findet die Geomantie-Session an einem Ort statt oder so. Oder dann das darüber reden, den Austausch, was ist an diesem Ort. Das ist ja alles schon Einstimmung. Dann die offizielle Einstimmung mit dem Verbinden mit Mutter Erde und Vater Kosmos und dem Yin und Yang und der goldenen Energie und dem Schutz für alle und die Helfer mit reinnehmen und die Lichtwesen bitten und mit den Engeln sprechen und lalala. Und dann anfangen, erstmal ins Haus reinzuspüren oder in das Grundstück und loszugehen und Informationen zu sammeln und dann da tiefer und tiefer reinzugehen, bis sich die ganzen Bilder öffnen und so, ne? Also das ist ja Wahnsinn, wenn man das mal vergleicht, ne? Wie viel man da macht, um einzutauchen in diese, in Anführungszeichen, andere Welt. Und dann am Schluss stimmen wir uns so kurz aus, ja? Ziehen unsere Antennen zurück, verabschieden uns. Weiß ich nicht, lass nochmal den Drachenfeuer drüber pusten oder was man halt so braucht und macht. Und dann so, okay, tschüss. Ja, und das ist ja ein Witz eigentlich, ne? Wenn man es mal aus der Perspektive betrachtet. Also ich glaube durchaus, dass das irgendwann so schnell gehen kann, wenn man das einfach gewöhnt ist, so wie wir jetzt halt einfach easy einschlafen und aufwachen können. Aber das muss halt irgendwie erstmal gelernt werden. Und ich glaube, ich werde ganz bewusst das nächste Mal mir viel mehr Zeit nehmen, um noch mehr wieder bei mir in meiner Daseinsform anzukommen, die nur bedingt angekoppelt ist an die nicht-physische Welt. So. Und ja, da einfach auch bewusst wieder reinzuspüren in diese Art der Welt und dort anzukommen. Ich spüre das schon auch, wenn ich dann als Beispiel jetzt so direkt nach so einer Geomantie-Session mit jemandem länger spreche, der oder die gar nichts damit zu tun hat und überhaupt nicht auf dieser Frequenz schwingt, dann hilft mir das zum Beispiel auch, wieder mehr in diese weltliche Frequenz reinzukommen. So, und da gibt es eben sicherlich auch ganz viele Sachen, die sich dann noch eröffnen werden, wie ich das für mich wieder trainieren kann, zurückzukommen in meine Welt so. Und die Grenzen werden sich ja sowieso ausdehnen. Also so wie mein Energiesystem anfängt, sich auszudehnen und neu zu definieren, wird sich ja auch meine Realität, wie die Welten miteinander verwoben sind, anfangen zu verändern und dann aber auch wieder zu definieren, bis sie sich dann wieder erweitern und sich dann wieder neu definieren und so weiter. Ja, also irgendwie hat mir das Gespräch wirklich sehr geholfen, manche Sachen nochmal klarer zu verstehen, auch so ein bisschen was an der Hand zu haben, was ich in Anführungszeichen tun kann, wie ich mich sowohl innerlich ausrichten kann, als auch wie ich Sachen so rein praktisch irgendwie handhaben kann. Und es hat mir irgendwie nochmal ein Stück mehr Gruseln oder so genommen vor manchen Seelen oder einfach ein anderes Verständnis nochmal gegeben, sodass ich, glaube ich, nochmal sicherer und souveräner mit ihnen umgehen kann. ja, deswegen bin ich da sehr dankbar für den Austausch mit meiner tollen Nala und bin schon ganz gespannt, was ich noch alles auf dieser Reise lernen werde. Und ja, würde mich freuen, wenn da auch das ein oder andere dabei war, was dir nochmal einen neuen Blickwinkel gegeben hat oder nochmal einen Impuls, so dass du eben auch auf deinem Weg für dich noch etwas mitnehmen konntest. Und wann immer du Lust hast, mir zu erzählen, wie das bei dir ist und wie du Sachen wahrnimmst und was dir vielleicht hilft, freue ich mich natürlich von dir zu hören. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, auch die Innenperspektive von anderen, die entweder schon weiter sind oder auch auf dem Weg sind wie ich oder gerade erst anfangen, da noch ein bisschen mitzubekommen, weil sich dadurch ja auch nochmal viele Puzzleteile zusammensetzen. Zumindest empfinde ich das so. Deswegen finde ich auch diesen Austausch in der, ich sag mal, Community irgendwie so schön. Und es passt auch so gut dazu, dass da dieses Konkurrenzdenken zum Glück weitestgehend nicht existiert oder immer mehr ausgemerzt wird, weil es eben nicht darum geht, wer ist jetzt am hellfühligsten oder wer kann am krassesten mit irgendwelchen Phänomenen umgehen oder wer lebt das am meisten oder was weiß ich, sondern es ist immer ein sich gegenseitig ergänzen, ein gemeinsames Lernen, ein wir sind alle auf einem bestimmten Weg und jeder gibt das rein, was gerade da ist und alle haben schon so viel Wertvolles, was sie mitbringen und es gibt da eben kein besser oder schlechter in dem Sinn. Und das finde ich richtig schön. Und ich hoffe, es geht ja auch so. Und zum Abschluss noch eine kleine Anekdote. Als ich jetzt hier saß, tatsächlich im Zimmer meiner Schwester, und das Gespräch mit Nala aufgeschrieben habe, hatte ich Gesellschaft von Michu. Das ist die Katze meiner Mutter. Die ist 18 Jahre alt, also finde ich schon erstaunlich. Und die hat auch eine ziemlich coole Energy so. Und die hat das richtig unterstützt so. Also es hat sich richtig gut angefühlt, dass sie an meiner Seite war und lag hier neben mir und hat geschlafen. Und dann gab es mal einen Moment, da habe ich mich so ein bisschen ablenken lassen, habe ich so ein Buch auf dem Nachttisch von meiner Schwester entdeckt und habe dann angefangen, da so drin rumzublättern und dachte so, oh, ist ja auch voll spannend, da kann ich mich ja da noch reinstürzen. Und dann hat sie angefangen zu mouncen und hat mich richtig zurechtgewiesen und gesagt, so, jetzt mach mal bitte fertig, was du jetzt hier gerade machst, es ist jetzt nicht wichtig, dieses Buch zu lesen. Ich so, okay, du hast ja recht. Und dann konnte ich das richtig schön abschließen. Und als ich dann mit allem fertig war, ist sie auch gegangen. Das finde ich immer wieder erstaunlich, wie Tiere ganz oft für uns den Rahmen halten und uns einfach helfen, besser in Verbindung zu sein und unsere Aufgaben in dem Moment irgendwie zu erfüllen. Und wenn wir da manchmal einfach ein bisschen mehr wahrnehmen, was die Tiere eigentlich die ganze Zeit auch für uns ungefragt einfach aus Liebe machen und auf welchen Ebenen die uns alle unterstützen, da finde ich, wächst nochmal der Respekt und die Bewunderung für diese wunderbaren Wesen, oder? Alright, was für eine Reise heute. Ich wünsche dir noch ein wunderbares Ausklingen und dass du das gut nachwirken lassen kannst und für dich das daraus machst, was für dich richtig und wichtig ist. In dem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Tanja.